Aus München begrüßt Sie Leon Bichler zum Kurs Null, der Sendung zur Einführung in den christlichen Glauben auf Radio Horeb. Wer ist der Mensch und wer ist Jesus Christus? Das waren Fragen, die uns unser heutiger Gast, Justin Arikal aus Köln, bereits mit plausiblen Antworten nähergebracht hat. Sozusagen als logische Folge der beiden vorangegangenen Sendungen, die sich auch auf horeb.org jederzeit als Podcast herunterladen lassen, widmet sich Herr Arikal heute der entscheidenden Frage, ob und wie man ganz konkret eine persönliche Beziehung mit Gott aufbauen bzw. vertiefen kann. Bevor Herr Arikal mit seinem Vortrag beginnt, darf ich ihn kurz vorstellen, besonders auch für all jene Hörer, die ihn heute zum ersten Mal hören. Justin Arikal hat ein duales Wirtschaftsstudium in Köln, ein Managementstudium in Bradford, ein Executive Education Programm in Oxford abgeschlossen und war mehrere Jahre für einen Pharmakonzern auf internationaler Ebene tätig. 2013 wagte er den für manche vielleicht abenteuerlich anmutenden Schritt, seinen aussichtsreichen Beruf in der Wirtschaft aufzugeben und stattdessen katholische Theologie zu studieren. Er studiert derzeit an der Universität Bonn, wo er von 2014 bis 2015 auch am Lehrstuhl für Dogmatik und theologische Propädeutik bei Professor Dr. Karl-Heinz Menke tätig war. In seiner Freizeit hält Herr Arikal verschiedene Glaubenskurse, Seminare und Katechesen im deutsch- sowie englischsprachigen Raum. Zuletzt hat dafür die Night Fever-Initiative einen Glaubenskurs für junge Erwachsene entwickelt, der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt worden ist und dort volle Unterstützung erhalten hat. Der Kurs findet nun mehrmals im Jahr in verschiedenen Städten statt. Darüber hinaus wirkt er bei verschiedenen anderen Glaubenskursformaten mit. Wir freuen uns nun, dass uns Herr Arikal in dieser Sendung die Grundlagen des christlichen Glaubens noch weiter näher bringen wird. Heute, wie erwähnt, mit dem Fokus darauf, wie man eine persönliche Beziehung zu Gott herstellen und vertiefen kann. Lieber Herr Arikal, willkommen und grüß Gott auf Radio Horeb. Das war's von meiner Seite. Wir freuen uns, jetzt von Ihnen zu hören. Und ich bitte Sie, mit Ihrem erwähnten heutigen Vortrag zu beginnen.
Vielen Dank, Herr Bichler, für die Einführung und Vorstellung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich mich noch bei Ihnen bedanken für die positiven Rückmeldungen, die ich nach den letzten Sendungen erhalten habe. Das hat mich sehr gefreut und ist auch eine Ermutigung für mich, auch für die heutige und für die zukünftigen Sendungen. Von daher noch einmal ganz herzlichen Dank. Die heutige Sendung steht unter der Leitfrage: Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Beziehungsweise, wie kann ich meine Beziehung zu Gott aufbauen? Die Frage nach gelebter Gottesbeziehung ist im Grunde die Kernfrage des Christentums. Denn im Kern des Christentums geht es nicht um bestimmte Lehren oder um eine bestimmte Lebenspraxis, sondern im Kern geht es um eine Person, nämlich um Gott selbst, die es zu kennen gilt. Und Gott hat sich, das haben wir in der letzten Sendung betrachtet, Gott hat sich ja im Laufe der Geschichte auf vielfältige Weise geoffenbart, aber in einer besonders dichten Weise in der Person Jesus Christus, in der Gott selbst Mensch geworden ist und in der Gott sich selbst geoffenbart hat. Das heißt, im Kern des Christentums geht es darum, diese Person, nämlich Jesus Christus, zu kennen und mit ihm in Beziehung zu sein, mit ihm in Beziehung zu stehen. Und wenn wir nun die Frage stellen, wie kann man eine Beziehung zu ihm aufbauen, müssen wir zunächst einmal festhalten, dass diese Beziehung nicht aus dem Nichts heraus aufgebaut wird. Ja, also es ist nicht so, dass wir bei Null anfangen müssen, sondern dadurch, dass wir leben, dadurch, dass wir existieren, dadurch, dass wir sind, stehen wir im Grunde schon in Beziehung mit Gott. Denn wenn wir sind, also als Seiende, haben wir natürlich unseren Ursprung, unseren Urgrund in dem absoluten Sein schlechthin, nämlich in Gott selbst. Das heißt, dadurch, dass wir existieren, dadurch, dass wir sind, sind wir im Grunde schon auf den Ursprung aller Existenz, auf den Urgrund allen Seins verwiesen, nämlich auf Gott, der eben nicht nur der Ursprung allen Seins ist, sondern der auch alles Sein im Sein erhält. Das heißt, im Grunde sind wir schon auf eine implizite und auf eine unreflektierte und unreflexe Art und Weise mit Gott verbunden. Und es gilt, diese implizite Beziehung mit Gott jetzt auch explizit zu leben und sozusagen unsere Freiheit, unseren freien Willen auch ja hineinzuholen, diese Beziehung mit Gott aktiv zu gestalten und zu leben. Und es geht bei dieser Frage, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen und vertiefen, wie ich gesagt habe, um den Kern christlicher Identität und christlicher Existenz und im Grunde um die Frage der Bedeutung des Gebets und der Bedeutung von gelebter Spiritualität für das eigene Christsein. Und an dieser Stelle möchte ich einen Gedanken von Hans-Urs von Balthasar aufgreifen, der einmal sagte, wer nicht zuerst auf Gott hört, hat der Welt nichts zu sagen. Und diesen Satz schrieb er nieder in einem Büchlein mit dem Titel »Wer ist ein Christ?« Es geht also um die Grundfrage von christlicher Identität und christlicher Existenz. Und hier sagt Balthasar im Grunde, dass das Hinhören auf Gott, dass die Beziehung mit Gott, also dass eine Gebetsbeziehung mit Gott zentral ist für einen Christen. Und ein Christ, der diese Beziehung nicht lebt, der kann auch nichts nach außen vermitteln. Ja, also es ist ganz zentral. Wer nicht auf Gott hört, hat der Welt nichts zu sagen. Also da, wo wir als Christen auch etwas sozusagen beitragen wollen für die Welt, ist nach Balthasars Auffassung zunächst einmal das Hinhören auf Gott selbst notwendig. Und ich möchte noch einen weiteren Gedanken zu Beginn voranstellen dieser Sendung, und zwar einen berühmten Gedanken des Theologen Karl Rahners. Karl Rahner schrieb einmal in einem Beitrag, der Christ von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Noch einmal, der Christ von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Und Karl Rahner schrieb diesen Satz in einem Beitrag vor fast 50 Jahren. Das heißt, wenn er von dem Christ von morgen spricht, dann sind wir damit gemeint, heute, die 50 Jahre später, sozusagen versuchen, unser Christsein zu leben. Und er sagt, dass die Christen von morgen, also wir heute, im Grunde Mystiker, also im Grunde Menschen sein müssen, die ja etwas mit Gott erfahren, mit Gott erleben, zusammen mit Gott in Beziehung sind, um unser Christsein überhaupt leben zu können. Insofern ist nach Rahners Auffassung eine lebendige Gottesbeziehung existenziell für einen Christen. Das war es damals schon, aber das ist es heute ganz besonders, wo nämlich viele traditionelle Formen des Glaubens wegbrechen und noch offenkundiger wird, wie existenziell, wie wichtig eine eigene, gelebte Gottesbeziehung ist. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass gerade zwei große Theologen des 20. Jahrhunderts, Karl Rahner und Hans-Urs von Balthasar, dem Gebet eine so große Bedeutung einräumen, einer gelebten Gottesbeziehung eine solche existenzielle Bedeutung beimessen. Denn sie ist Grundlage allen Christseins, und aus dieser Gottesbeziehung heraus kann eben auch, wie wir an diesen beiden Gestalten exemplarisch sehen, auch große Theologie herauswachsen. Und da, wo man auf Gott hinhört, wie Balthasar sagt, da kann man auch auf verantwortete und seriöse Weise über Gott sprechen und Gott anderen Menschen näher bringen, ohne ihn zu banalisieren und zu trivialisieren, auf der einen Seite, und ohne ihn auf der anderen Seite zu verkomplizieren und zu abstrahieren, sodass er völlig verdunkelt und unerreichbar zu sein scheint. Das heißt, das, womit wir uns in dieser Sendung beschäftigen, ist nichts Banales, sondern etwas ganz Zentrales und Existenzielles für jeden Christen. Und ich möchte dabei betonen, dass das Gebet und die gelebte Gottesbeziehung, die sich ja im Gebet vollzieht und realisiert, dass das etwas ist, was dem Menschen nicht äußerlich ist, sondern was zum Wesen des Menschen dazugehört. Und jetzt möchte ich nochmal auf unsere erste Sendung rekurrieren. Da haben wir uns ja die Frage gestellt, was ist das Wesen des Menschen? Und wenn ich nochmal einige Schlüsselgedanken in Erinnerung rufe, die ganze Sendung können Sie ja als Podcast herunterladen oder als CD bestellen, da wird sich ja Herr Bichler am Ende der Sendung nochmal darauf hinweisen. Aber die Kerngedanken, ganz kurz zusammengefasst, waren ja, dass der Mensch von seinem Wesen her ein Wesen ist, das zum Staunen befähigt ist, das zur Faszination befähigt ist. Wir hatten das ja exemplarisch uns nochmal verdeutlicht mit Säuglingen. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt als Säugling, dann staunt er. Mit großen Augen nimmt er die Umgebung wahr. Jeder, der mit kleinen Kindern zu tun hat oder in seinem Bekannten- oder Freundeskreis sieht, wie Babys groß werden, wie Säuglinge groß werden, merkt, wie sie ihre Umgebung staunend wahrnehmen, mit großen Augen alles erkunden. Oder wenn sie ein Geräusch hören, dann drehen sie den Kopf sofort dorthin, woher ein Geräusch kommt. Oder sie fassen Dinge an, nehmen haptisch Dinge wahr oder nehmen es in den Mund und wollen schmecken. Säuglinge nehmen also mit all ihren Sinnen ihre Umgebung, ihre Umwelt wahr und staunen, sind fasziniert. Und Aristoteles sagt ja, alles Philosophieren beginnt mit dem Staunen. Ja, insofern ist ja jedes Kind ein Philosoph bzw. eine Philosophin, ja, weil der Mensch eben zum Staunen, zur Faszination befähigt ist. Und irgendwann, wenn ein Kind sprachfähig wird, stellt ein Kind auch Fragen. Ja, davon können junge Eltern ein Lied singen, wenn Kinder in das Alter kommen, wo sie sprachfähig sind und Dinge hinterfragen können, kritisch anfragen können, neugierig sind, sich wundern, dass sie dann viele Fragen stellen. Und wir hatten ja exemplarisch mit Karl Rahner uns das angeschaut, was es bedeutet, dass der Mensch ein Wesen ist, das Fragen stellen kann. Es bedeutet nämlich, dass der Mensch ein Wesen ist, das auf Unendlichkeit hin geöffnet ist. Denn wenn wir eine Frage stellen, können wir eine Antwort bekommen. Und mit der Antwort entstehen aber wiederum neue Fragen. Und zu diesen neuen Fragen kriegen wir wiederum neue Antworten. Und aus diesen neuen Antworten können wiederum neue Fragen entstehen. So funktioniert ja auch Wissenschaft. Das heißt, wir sehen alleine durch die Tatsache, dass der Mensch zum Fragen befähigt ist, dass der Mensch ein Vernunftwesen ist und Dinge hinterfragen kann, dass der Mensch durch diese Fragedynamik auf einen unendlichen Fragehorizont verwiesen ist und somit allein in seinem Denken auf das Unendliche, auf das Absolute, letztendlich auf Gott hin verwiesen ist. Und deshalb sagt Rahner, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist. Und dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist, ist nicht nur eine Erkenntnis der Theologie, sondern auch, wie wir das kurz mit Martin Buber auch erläutert haben, auch eine Erkenntnis in der Philosophie. Wir hatten ja bei Buber kurz angesprochen, sein Hauptwerk, sein dialogisches Hauptwerk Ich und Du, wo er schreibt, der Mensch wird am Du zum Ich. Nehmen wir das Beispiel eines Säuglings. Bevor das Säugling ein Ich-Bewusstsein und einen Selbststand hat, empfängt er sich ganz von der Mutter her, ja, entwickelt sich die Identität von der Mutter her. Wenn die Mutter lacht, dann lacht auch das Kind. Ja, wenn die Mutter agiert, dann reagiert das Baby. Das heißt, der Mensch empfängt sich von einem Du her. Ja, das heißt, man könnte sagen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Und dieses Du, an dem der Mensch wird, ist nicht nur ein innerweltliches Du, sondern auch ein göttliches Du. Also der Mensch wird auch am göttlichen Du zum Ich, könnten wir mit Buber sagen. Und dass der Mensch eben auf etwas anderes außerhalb seiner selbst verwiesen ist. Und das ist dann eben nicht nur Erkenntnis der Theologie und Philosophie, sondern auch der Psychologie, wie wir kurz mit Viktor Frankl, dem Arzt und Psychiater und Begründer der dritten Wiener Schule der Psychotherapie, noch analysiert hatten. Denn Frankl sagt, genauso wie Rahner, der Mensch ist Wesen der Selbsttranszendenz. Und Frankl unterscheidet hier drei Aspekte, in denen der Mensch oder drei Dimensionen, in denen der Mensch seine Transzendenz realisiert und vollzieht. Einmal dadurch, dass der Mensch sich einem Werk, einer Arbeit hingibt und da Transzendenz erfährt und vollzieht. Oder in der Liebe, ja, mit einem Partner, mit einer Partnerin, oder auch durch Freundschaften. Auch da merkt der Mensch, dass er über sich hinaus verwiesen ist. Oder eben die dritte Dimension, die Beziehung zu Gott, wo der Mensch auch merkt, dass er sich selbst übersteigt. Das heißt, egal wie wir es drehen und wenden, ob aus theologischer, philosophischer oder psychologischer Sicht, wir kommen immer an den Punkt, wo wir realisieren, dass der Mensch ein Wesen der Transzendenz ist, ein Wesen, das staunen kann, das fasziniert sein kann und das auf etwas Höheres außerhalb seiner selbst verwiesen ist. Oder wie Augustinus zum Beispiel sagt, du hast uns auf dich hin geschaffen, o Herr, und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ja, also der Mensch hatte seine innere Dynamik auf Gott hin. Auch als Wesen der Sehnsucht hat der Mensch letztendlich ja die Sehnsucht nach Angenommensein, nach Liebe, nach Anerkennung. Und diese unbedingte, bedingungslose Liebe, die erfährt der Mensch in dem Wesen, das selbst Liebe ist, nämlich Gott selbst. Im Johannesbrief heißt es ja, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also der Mensch, auch als Wesen, das auf Liebe hin ausgerichtet ist, der Liebesbegriff ist natürlich nochmal erklärungsbedürftig, aber das lasse ich hier weg. Der Mensch, der ein Wesen ist, das auf Liebe hingeordnet ist, ist damit letztendlich auch auf Gott hingeordnet. Oder wenn wir uns den Dreiklang nochmal in Erinnerung rufen von der letzten Sendung, den Platon ja geprägt hat, der Mensch sozusagen auf der Suche nach dem Wahren, dem Schönen und dem Guten, dass da, wo der Mensch eine Dynamik auf die Wahrheit hin hat, dass der Mensch da auch auf Gott selbst eine Dynamik hat. Das heißt, wenn der Mensch eine Verwiesenheit auf die Wahrheit hat, wenn der Mensch auf die Wahrheit hingeordnet ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist Wahrheit? In der christlichen Verständnis, das hatten wir in der zweiten Sendung herausgearbeitet, ist die Wahrheit der Person. Ja, Johannes 14,6, wo Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder um es mal mit Edith Stein zu sagen, die sagte, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm bewusst ist oder nicht. Das heißt, der Mensch, der eine Dynamik auf die Wahrheit hin hat, hat insofern auch eine Dynamik auf Gott hin. Ja. Oder wenn wir den Aspekt der Schönheit nehmen, wenn der Mensch ein Wesen ist, das auf Schönheit hingeordnet ist, stellt sich die Frage, wer ist die Schönheit in Person? Worin hat all ihre Schönheit ihren Ursprung? In Gott selbst. Oder wenn wir die Frage nach dem Guten stellen, worin hat all das Gute seinen Ursprung? In Gott selbst. Das heißt, wenn der Mensch ein Wesen ist, das hingeordnet ist auf die Wahrheit, auf das Wahre, auf das Schöne, das Gute, dann ist das nichts anderes als der Ausdruck dafür, dass der Mensch auf Gott selbst, auf den Ursprung von allem Wahren, Schönen und Guten hingeordnet ist. Und daher gehört es zum Wesen des Menschen, mit diesem Gott in Beziehung zu stehen. Daher ist Gebet und Beziehung zu Gott nicht etwas, was dem Menschen äußerlich ist, sondern was innerlich dazugehört, damit der Mensch sozusagen sein Wesen vollziehen kann. Anhand seines freien Willens und auch anhand der Freiheit zu sagen, mit diesem Gott möchte ich in Beziehung treten und in Beziehung sein. Es ist also eine anthropologische Grundkategorie, können wir sagen. Es ist also ein menschlicher Grundakt, ja, das Gebet und die Gottesbeziehung. Oder wie der Philosoph Ferdinand Ulrich einmal einen Buchtitel nannte, Gebet als geschöpflicher Grundakt, ja. Das heißt, Gebet gehört sozusagen zum Vollzug des Menschen dazu. Ja, da ist der erste Schlüsselpunkt, den ich Ihnen an dieser Stelle mitgeben möchte, dass Gottesbeziehung und Gebet etwas ist, was zum Wesen des Menschen gehört. Ja, etwas, was uns zu Gott und damit auch zu unserem inneren Kern führt. Wenn wir also das Gebet und die Gottesbeziehung als so existenziell für einen Christen ansehen, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich das Gebet? Und dieser Frage wollen wir uns nach einer kurzen Pause nähern.
Wie kann man eine Beziehung zu Gott aufbauen und vertiefen? Dazu fährt jetzt der Ex-Pharmakonzernmanager und angehende Theologe Justin Arikal aus Köln fort. Wir wünschen gute Unterhaltung und geistlichen Gewinn auf Radio Horeb.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie wieder zurück, um unsere Gedanken weiter fortzusetzen. Wir hatten ja vor der Pause festgehalten, dass eine gelebte Gottesbeziehung, also Gebet und gelebte Spiritualität, zum Grundvollzug des Menschen gehört, im Grunde zum Wesen des Menschen gehört. Wenn wir jetzt konkreter weiterdenken und weiterfragen, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann stellt sich die Frage, wie ist Gott überhaupt? Ja, wie hat sich Gott offenbart? Denn wenn wir verstehen, wie Gott ist oder wie Gott sich offenbart hat, dann haben wir auch einen Schlüssel dazu, mit ihm in Beziehung zu treten. Und hier möchte ich eine Schlüsselstelle im Alten Testament aufgreifen. Das Alte Testament sollte man ja eigentlich nicht Altes Testament, sondern Erstes Testament nennen, wie der große Alttestamentler Erich Zenger vorgeschlagen hat. Denn alt wirkt manchmal so, als sei das obsolet, aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern hat bleibende Bedeutung und bleibende Geltung. Deshalb macht es meiner Ansicht nach auch Sinn, auch zunächst immer in das sogenannte Erste Testament zu schauen, um zu sehen, wie Gott seine Offenbarung, so wie sie biblisch bezeugt ist, begonnen hat. Und hier ist eine wunderbare Stelle, die Stelle in Exodus 3 über den brennenden Dornbusch. Hier wird erzählt, Sie kennen die Stelle wahrscheinlich, wie Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Und über diese Stelle könnten wir eine eigene Sendung, vielleicht sogar eine ganze Sendereihe machen. Aber ich möchte hier nur ein oder vielleicht zwei Punkte herausgreifen. Als Mose Gottes Stimme vernimmt aus dem brennenden Dornbusch und Mose ihn fragt, wer bist du, wie heißt du? Da antwortet Gott, ich bin der, ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Das heißt, Gott offenbart sich hier als das absolute Sein, als der, der ist, als der, der da ist. Wenn Gott sagt, ich bin, bin ist ja die erste Person Singular von Sein. Wenn er sagt, ich bin da, dann offenbart er sich als das absolute Sein schlechthin, das existiert, das einfach da ist. Wenn also Gott das absolute Sein ist, dann kann man mit diesem Sein in Verbindung treten, wenn man selbst in seinem Sein ist. Das heißt, wenn Gott das Sein ist, das Sein schlechthin ist, das Ursein, dann kann ich in dem Maße in Gott, mit Gott in Beziehung treten und bei Gott sein, indem ich auch in meinem Sein ruhe. Das heißt, der erste Schlüsselgedanke, den ich hier stark machen will, ist, dass gelebte Gottesbeziehung mit dem Sein zu tun hat. Es geht um das Sein, nicht um das Tun. Denn manchmal kann es sein, dass wir glauben, dass das Gebet etwas damit zu tun hat, dass wir Dinge verrichten, Dinge tun, Gebete aufsagen, mündlich irgendwas tun oder auf andere Art und Weise etwas tun. Und dieser Gedanke, dass man etwas tun muss, kann sich natürlich schnell einschleichen, weil wir auch Kinder unserer Zeit sind. Und wir leben heute in einer Leistungsgesellschaft, in der es ja scheinbar darauf ankommt, was man tut. Auch in der Kirche scheint es manchmal darum zu gehen, was man vorweisen kann an Aktivitäten, an Initiativen und so weiter. Aber Gott zeigt uns durch seine Offenbarung schon im brennenden Dornbusch, dass es nicht um das Tun geht, sondern dass es um das Sein geht. Er selbst ist das Sein. Und in dem Maße, in dem ich mich auch auf mein Sein einlasse oder mein Sein Gott hinhalte, in dem Maße stehe ich auch in Gottes Beziehung und lebe im Grunde auch Gebet. Das heißt, ein wesentlicher Kerngedanke ist, dass da, wo wir uns zum Gebet zurückziehen, dass wir uns da auch auf unser Sein besinnen, dass wir unser ganzes Sein mit allen Höhen und Tiefen, mit auch allen Wunden oder Lebenswunden, mit der eigenen Verwundbarkeit und Vulnerabilität und Heils- und Heilungsbedürftigkeit einfach Gott zunächst einmal hinhalten. Und die Frage unserer Sendung war ja nicht nur, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, sondern auch die Frage, wie kann ich meine Beziehung zu Gott aufbauen? Und hier Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ganz zentral, dass wir verstehen, dass jeder Einzelne von uns absolut einzigartig ist. Auch in unserem Sein sind wir absolut einzigartig. Wenn Sie einmal auf Ihren Daumen schauen, dann sehen Sie einen Fingerabdruck, der absolut einzigartig ist. Es gab niemanden in der Menschheitsgeschichte, der einen solchen Fingerabdruck hatte, wie Sie ihn haben. Und es wird auch niemals jemanden geben, der diesen gleichen Fingerabdruck, diese gleiche DNA haben wird. Aber nicht nur von Ihrer Biologie her sind Sie, von Ihrer DNA her sind Sie einzigartig, sondern auch durch Ihr ganzes Leben, durch Ihre ganze Lebenserfahrung, die Art und Weise, wie Sie durch das Leben gegangen sind, die Art und Weise, wie Sie die Welt sehen, die Art und Weise, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, an positiven oder negativen Erfahrungen, all diese Erfahrungspunkte, die sich in Ihrem Leben bündeln und Sie zu der Person machen, die Sie sind, ja, auch mit allen positiven und negativen Erfahrungen, prägt Sie auf ganz einzigartige Art und Weise. Das heißt, Sie sind absolut einzigartig. Es gab niemals jemanden, der so ist wie Sie, auch der diese ganze Geschichte durchlaufen hat wie Sie, Ihre eigene persönliche Lebensgeschichte. Und es wird auch niemanden in Zukunft geben, der genau diese gleiche Geschichte durchlaufen wird wie Sie. Mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Lehrern, mit den Freunden, mit den wunderbaren Momenten, mit den negativen Erlebnissen, mit den Krankheiten, mit den Prägungen, mit diesen Dingen, die ganz spezifisch für Ihr Leben sind. Das heißt, Sie sind absolut einzigartig. Das heißt aber auch, dass die Gottesbeziehung, die Sie leben können, absolut einzigartig ist, weil niemand Gott so sieht, wie Sie ihn sehen, aufgrund Ihrer ganz eigenen Prägung. Das wiederum bedeutet, dass wenn Sie diese Beziehung zu Gott nicht leben, bei Gott eine Art Lücke entsteht, die niemand mehr füllen kann, weil niemand so ist wie Sie. Das heißt, wie in einem Schlüssel-Schloss-Prinzip sind Sie mit Ihrem absolut einzigartigen Sein sozusagen ein Schlüssel, der bei Gott andocken kann und wo auch nur Sie an diesem spezifischen Punkt bei Gott andocken können. Das heißt, Sie sind absolut einzigartig. Das heißt, die Art und Weise, wie Sie mit in Gott in Beziehung treten können, die Art und Weise, wie Sie Gott anbeten können, ist absolut einzigartig. Das heißt, jeder Einzelne von uns ist absolut wichtig auch für Gott. Und jede einzelne Gottesbeziehung, die ein Mensch zu Gott leben kann, ist absolut einzigartig. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Papst Benedikt dem 16., der sagte, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das heißt auch, jede Beziehung zu Gott ist absolut einzigartig. Und deshalb möchte ich Sie einladen, dass Sie Ihre einzigartige Beziehung zu Gott leben, basierend auf Ihrem einzigartigen Sein und dass Sie Ihr Sein Gott hinhalten. Und wenn wir nun der Frage nachgehen, was ist Gebet, dann kann man mit einer klassischen Formulierung von Therese von Lisieux sagen, Gebet ist ein Aufschwung des Herzens zu Gott. Basierend auf dem, was wir gerade gesagt haben, kann man auch sagen, Gebet ist ein Aufschwung meines Seins zu Gott. Mich so hinzuhalten, mich Gott so hinzuhalten, wie ich bin. Mit all dem Positiven, mit all dem Negativen. Und einfach mein Sein, so wie ich im Hier und Jetzt bin, mich Gott hinzuhalten. Und diese Art des hinhaltenden Gebetes ist letztendlich auch das, was mit Kontemplation umschrieben wird in der spirituellen Tradition der Kirche. Und deshalb möchte ich Sie auch ermutigen, falls das zu Ihnen passt und Sie Interesse daran haben, zu einer kontemplativen Gebetsform des einfach sich Hinhaltens Gott gegenüber mit der ganzen Existenz, mit dem ganzen Sein. Ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle eine kleine Pause machen, damit sich die Gedanken weiter setzen können. Und dann möchte ich nach der Pause die Gedanken weiter fortsetzen.
Sie hören den Kurs Null auf Radio Horeb, zu dessen letzten Teil für heute Sie Leon Bichler aus München willkommen heißt. Der Ex-Pharma-Konzernmanager und angehende Theologe Justin Arikal aus Köln fährt nun mit seiner Antwort auf die Frage fort, wie man eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen und vertiefen kann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zurück, um unsere Gedanken weiter fortzusetzen. Vor der Pause hatten wir den Schlüsselgedanken festgehalten anhand der Exodus-Stelle und des brennenden Dornbusch, dass es im Gebet und in einer gelebten Gottesbeziehung um das Sein geht, dass es darum geht, im Hier und Jetzt zu sein, dass es darum geht, sich selbst, so wie man ist, mit allem Positiven und Negativen, sich Gott hinzuhalten, dass sich im Gebet auch Ganzhingabe vollzieht, dass Gebet nicht etwas ist, was sozusagen ein Ausschnitt in der Woche oder ein Ausschnitt innerhalb des Tages ist, sondern dass Gebet sozusagen ein Lebensstil wird, eine Grundhaltung im Leben. Und dazu muss Gebet und Gottesbeziehung natürlich im Sein verwurzelt sein und sollte nicht etwas sein, wo wir meinen, etwas tun zu müssen. Es geht also nicht um fromme Floskeln oder um bestimmte Rituale, sondern es geht ja letztendlich darum, sich selbst Gott hinzuhalten. Denn Gott hat sich ja selbst offenbart als ich bin der, ich bin da, als der, der da ist, der, der im Sein ist. Und so können wir dem absoluten Sein, also Gott selbst, begegnen, indem wir uns selbst sozusagen auf unser Sein besinnen und dort sozusagen auch Gott antreffen. Klammer auf, Paulus sagt ja auch, wir sind, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, in dem Maße, in dem wir zu uns selbst kommen, in uns selbst anfangen zu ruhen, in dem Maße werden wir auch empfindsam für Gott und für den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Klammer zu. Neben dem Aspekt des Seins ist ein weiterer Punkt zentral im Gebet, nämlich der Punkt der Stille. Und wie wichtig das ist, möchte ich mit dem Propheten Elia verdeutlichen und eine Episode, die im ersten Buch Könige geschildert wird, auf dem Berg Horeb. Wir bleiben also sozusagen auf dem Berg Horeb. Und hier, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, der Kontext ist aber so, wenn ich es ganz kurz skizziere, dass Elia die Macht seines Gottes gegenüber den Baalspriestern erwiesen hat. Ja, er hat wirklich für den Gott Israel sich eingesetzt und gezeigt, dass er machtvoll ist. Und daraufhin werden aber seine Feinde, vor allem die Königin Isabel, auf ihn aufmerksam und wollen Elia töten. Elia ist dann völlig am Ende, hat Angst, ist völlig verzweifelt, will nicht mehr leben und ist völlig am Ende. Und dann macht er aber eine Erfahrung mit Gott und fühlt sich hineingerufen oder fühlt sich gerufen zum Gottesberg Horeb und geht dann 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste zum Berg Horeb. Und dort wartete er auf ein Wort des Herrn. Und dann wird hier geschildert, wie Elia auf dem Berg ist, sich in eine Höhle zurückzieht und hier auf die Stimme des Herrn, auf ein Wort des Herrn wartet. Und spannend ist hier, dass geschildert wird, dass zunächst ein starker, heftiger Sturm kam, der die Berge zerriss und Felsen zerbrach. Aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine Stimme. An dieser Episode von Elia lernen wir Verschiedenes. Ich möchte zwei Punkte herausgreifen. Das erste ist, dass er sich aufmacht, ja, aufmacht zum Berg Horeb und dass er sich dort dann auch zurückzieht in die Höhle. Ja, er wartet auf ein Wort des Herrn und zieht sich dafür zurück. Das heißt, auch für uns gilt in unserem Alltag, dass es Sinn macht, sich eine Zeit zu nehmen, sich zurückzuziehen zum Gebet. Zurückzuziehen, in sozusagen bildlich gesehen wie die Höhle, in eine innere Höhle zurückzuziehen. Teresa von Avila spricht ja von der inneren Burg. Ja, man könnte auch sagen, dass wir sozusagen schauen auf unsere innere Seele, auf die innere Burg oder wie es hier eben Elia heißt, in die Höhle sozusagen zurückziehen, sozusagen in einen festen Ort zurück, an einen festen Ort zurückziehen und dort auch in Stille verharren. Und es kann sein, dass in der Stille viele Dinge in uns hochkommen, die uns beunruhigen oder beängstigen oder irritieren. Und so kann man vielleicht auch diese Stelle verstehen, dass es nicht nur äußerliche Phänomene sind, die Elia dort sieht, ja, nicht nur äußerlich ein Sturm ist, den er sieht oder ein Erdbeben oder ein Feuer, sondern dass es vielleicht auch innerlich bei Elia sich das vollzieht, dass innerlich da, wo er sich zurückzieht und zur Ruhe kommt, da auch innerlich ein Sturm entbrennt in ihm, ja, oder ein Erdbeben in ihm oder ein Feuer in ihm. Aber dass nachdem das ganze Aufbrausen sich gelegt hat, dort eine sanfte, leise Stimme vernehmbar wird. Und mit Stimme meine ich keine auditive Stimme, die wir hören können, wie eine ganz normale menschliche Stimme, sondern die sanfte, leise Sprache Gottes, die eben nicht, meistens nicht als auditive Stimme vernehmbar, in der Regel nicht als auditive Stimme vernehmbar ist, sondern feinfühlig zu werden für das sanfte, leise Sprechen Gottes. Das ist auch das, was im Grunde Ignatius von Loyola bei der Unterscheidung der Geister uns lehrt. Die Bezeichnung, die Formulierung Unterscheidung der Geister mag vielleicht etwas befremdlich klingen, aber es geht im Grunde darum zu unterscheiden, wo spricht Gott zu mir, was kommt von Gott, vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes, was kommt aus meinem Innern und was kommt vielleicht von destruktiven, von negativen Kräften und Mächten. Da zu unterscheiden, wo Gott spricht. Und das geschieht eben maßgeblich auch in der Stille. Das heißt, ein weiterer zentraler Aspekt, den ich hier mitgeben möchte, ist, dass man sich auch die Zeit nimmt, sich zurückzuziehen und die Zeit nimmt, auch in die Stille zu gehen. Und da muss jeder selber schauen, wie viel gerade auch passt, auch entsprechende Lebenssituation. Ja, also wenn man ja gerade eine junge Familie hat, ja, oder sogar alleinerziehend ist, dann hat man natürlich nicht so viel Zeit, wie wenn man jetzt als junger Mensch oder vielleicht als älterer Mensch, wo man mehr Zeit für sich hat. Ja, da muss man auch schauen, was sozusagen zum Alltag passt. Aber das ist etwas, wozu ich Sie ermutigen möchte. Also einerseits bei Mose und der Offenbarung Gottes als Ich bin der Ich bin da, die Ermutigung, einfach mal da zu sein, sich selbst einfach Gott hinzuhalten. Und das Zweite, wie bei Elia, auch mal sich zurückzuziehen und in der Stille sich Gott hinzuhalten, dass dort auch Intimität mit Gott wachsen kann. Und so kann Gebet wirklich ja zu einer persönlichen Erfahrung werden. Und aus diesen persönlichen Gebetszeiten mit Gott kann auch eine neue Sensibilität nicht nur für ein selbst und für Gott, sondern auch für den Mitmenschen entstehen. Ja, Hans-Urs von Balthasar sagte einmal, wer das Gesicht Gottes aus der Kontemplation nicht kennt, der wird es auch in der Aktion nicht erkennen. Insbesondere dann nicht, wenn es aus dem Antlitz der Leidenden und Erniedrigten entgegenstrahlt. Das heißt, diese stille Zeit mit Gott macht dann auch feinfühlig und sensibel für den Andern, für den Mitmenschen. Und auch für das Antlitz Gottes im Andern und den Anderen, den Mitmenschen in seiner Würde und in seiner Schönheit zu erkennen. Von daher, ja, ist es eine ganzheitliche Erfahrung. Und insofern möchte ich als Tipp, als praktischen Tipp einfach Sie dazu einladen und ermutigen, auch einfach eine feste Zeit für das stille Gebet auch zu nehmen, vielleicht auch einen festen Ort und dass man sich da einfach in die liebende Gegenwart Gottes hineinversetzt und sich dem liebenden Blick Gottes aussetzt und auch alles, was da hochkommt, auch Gott hinzuhalten, dass das Gebet nicht zu einem frommen Ausschnitt des Lebens wird, sondern das Gebet zum Lebensvollzug, zum ganzen Lebensvollzug dazugehört, in dem alles Platz hat, in dem man eben sein ganzes Sein Gott hinhält. Wir hatten über Mose und Elia gesprochen und ich möchte ganz kurz noch einmal die beiden Gestalten in den Blick nehmen, weil sie tauchen beide noch einmal auf und auch beide noch einmal auf einem Berg. Dann aber nicht mehr auf dem Berg Horeb, sondern auf dem Berg Tabor. Im Matthäusevangelium Kapitel 17 wird erzählt, dass Mose und Elia auf dem Berg Tabor erscheinen und mit Jesus reden. Man könnte also sagen, dass Mose und Elia wieder sozusagen auf einem Berg Gott begegnen, dass Gott mit ihnen spricht, aber diesmal der menschgewordene Gott, Jesus Christus, zu ihnen spricht. Und interessant ist, dass erzählt wird, dass Jesus hier verklärt wird, ja, dass sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider blendend weiß wurden wie das Licht. Und diese Erfahrung, die Mose und Elia, aber eben auch die Jünger Petrus, Johannes, Jakobus auf dem Berg Tabor machen, mit dem verklärten Christus, ist etwas, was wir als katholische Christen im Grunde auch machen können, wenn wir die Eucharistie in den Blick nehmen und die Form der eucharistischen Anbetung. Im Grunde ist das, was während einer eucharistischen Anbetung auf dem Altar geschieht, im Grunde das Gleiche, was auch auf dem Berg Tabor mit dem verklärten Christus geschieht. Auch hier begegnen wir Christus und auch hier sind wir eingeladen, uns in Stille sozusagen auf Christus zu werfen und uns von ihm her hineinnehmen zu lassen in die innertrinitarische Beziehung zwischen ihm und dem Vater im Heiligen Geist. Also von Christus wirklich aufgenommen zu werden in das innertrinitarische Geschehen Gottes und sich von dort her erneuern zu lassen und ernähren zu lassen und auch erfüllen zu lassen. Ich persönlich konnte mit dieser Gebetsform früher nicht so viel anfangen. Ich habe das als sehr traditionell empfunden, als ich dann später zu meinem Zweitstudium, das war noch ein Wirtschaftsstudium, in England war, hatte ein Studentenseelsorger uns Studenten immer als sehr gestresst erlebt und uns doch einfach mal vorgeschlagen, auch kontemplative Gebetsformen zu entdecken. Und er führte uns damals auch näher an eucharistische Anbetung wieder. Obwohl viele von uns damals noch nicht so viel damit anfangen konnten, haben wir mit der Zeit gemerkt, wie in diesen Zeiten der eucharistischen Anbetung auf irgendeine Art und Weise Intimität mit Christus gewachsen ist. Und da, wo Intimität mit Gott wächst, da wächst auch Identität in Gott. Also, dass man da sich selbst auch immer mehr von Gott her versteht und von Gott her sieht. Und Herr Bichler hatte ja anfangs ein bisschen meinen Lebensweg skizziert. Ich war ja dann in der Wirtschaft einige Jahre tätig, auch unter anderem in Kanada. Und auch dort habe ich in Gemeinden auch wieder und verschiedenen geistlichen Gemeinschaften und Initiativen wieder diese Formen der eucharistischen Anbetung wiederentdeckt. Ich glaube, in Deutschland scheint man da hier und da noch zurückhaltend zu sein. Vielleicht musste ich auch erst ins Ausland, um das wiederzuentdecken. Aber das ist sicher ein Schatz, den katholische Christen haben, den es gilt, auch weiter zu heben, weil hier etwas von der Tabor-Erfahrung erfahrbar wird und nachvollziehbar wird im eigenen Leben. Und genauso wie die Apostel dann Petrus, Jakobus, Johannes irgendwann auch wieder vom Taborberg runter mussten, so müssen wir natürlich auch wieder von unseren Tabor-Erfahrungen runter in unseren Alltag. Aber ich möchte einladen und ermutigen, sozusagen eine kleine Ecke für die Tabor-Erlebnisse oder für die Tabor-Bergsteigung auch zu reservieren im Alltag, da sich die Zeit, eine stille Zeit zu nehmen, sich Gott einfach hinzuhalten. Und natürlich passiert die meiste Zeit nichts Spektakuläres oder Außerordentliches, aber das ist auch gut so, ja, dass wir sozusagen im scheinbar Unscheinbaren das Göttliche entdecken und vertiefen können. Ja, es gäbe im Einzelnen noch sehr vieles zu sagen. Ich bin immer wieder überrascht, wie die Zeit voranschreitet. Wir sind schon am Ende der heutigen Sendung. Es gab noch einige weitere Gedanken, die ich gerne mitgeteilt hätte, aber vielleicht kann ich am Ende noch einige Literaturhinweise geben, in denen Sie noch weitere Gedanken finden können und praktische Hinweise für das Gebetsleben im Alltag. Vielleicht bevor wir noch zu diesen Literaturhinweisen kommen, noch ein abschließender Gedanke. Herr Bichler hat ja auch erwähnt, dass ich in verschiedenen Glaubenskursformaten mitwirke und in verschiedenen Ländern, vor allem im deutschen, englischsprachigen Raum, auch verschiedene Vorträge, Seminare, Katechesen und so weiter halte. Was ich feststelle, ist, dass überall dort, wo Gott und Gebet im Mittelpunkt steht, dass dort auch Aufbrüche zu sehen sind. Also, dass Kirche dort wächst, wo tatsächlich Gott und Gebet im Mittelpunkt steht und die Beziehung zu Gott im Mittelpunkt steht. Ja, und da kann ich so viele Beispiele nennen. Exemplarisch möchte ich zum Beispiel die Night Fever-Bewegung nennen, die ja Christus in der eucharistischen Gestalt vor allem in die Mitte stellt. Das ist ja eine Bewegung, die in fast allen deutschen Diözesen präsent ist. Ich glaube, in über 70 Städten und in über 20 weiteren Ländern. Ein unglaubliches Wachstum, getragen von jungen Menschen und finanziert allein durch Spenden. Und ich finde, dass man hier etwas davon schmeckt, was es bedeutet, wenn man wirklich Gott und Gebet in die Mitte stellt, dass hier ein neuer Aufbruch auch geschieht. Ein anderes Beispiel ist in Österreich die Loreto-Gemeinschaft und die Loreto-Bewegung, die vor kurzem auch wieder ein großes Pfingstfest hat mit mehreren tausend Teilnehmern. Auch hier wieder Aufbrüche mit so vielen jungen Menschen, von jungen Menschen für junge Menschen, wo eben auch wieder Gebet und Gott im Mittelpunkt steht. Ein anderes prominentes Beispiel sind auch die vielen Gebetshäuser und die ganze Gebetshausbewegung, die in Deutschland, aber auch weltweit zu sehen ist, wo wirklich Gebet auch, ja, 24-Stunden-Gebet, also ununterbrochenes Gebet im Mittelpunkt steht. Ein prominentes Beispiel in Deutschland ist ja das Gebetshaus Augsburg. Auch da sind junge Menschen aktiv, von jungen Menschen für junge Menschen, mit einer unglaublichen Ausstrahlung und Sogwirkung auch auf junge Menschen, auch in der ökumenischen Ausrichtung, ja, wo auch zigtausende zu den Konferenzen und Veranstaltungen kommen. Also ich glaube tatsächlich, dass dort, wo Gebet und Gott im Mittelpunkt stehen und da, wo man auch zu einer lebendigen Gebetsbeziehung hinführt, dass da Zukunft der Kirche ist und Zukunft lebendigen Christseins ist. Diese Bewegungen müssen einen nicht zwangsläufig zusagen. Ja, jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack, seine eigene Spiritualität. Und das ist auch in Ordnung so. Aber ich finde es bezeichnend, dass die Aufbrüche, die wir im christlichen Bereich sehen, vor allem damit verknüpft sind, dass Gott und Gebet im Mittelpunkt stehen. Und das erinnert mich an einen Satz von Karl Rahner, übrigens, der in dem gleichen Artikel auftaucht, in dem er auch geschrieben hat, der Christ von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat oder wird nicht mehr sein. In diesem gleichen Artikel, da sagt er etwas, was jetzt auch zu diesem Schlussgedanken unseres Vortrags passt, nämlich auch über die jungen Menschen, die sozusagen wieder einen neuen Stil von Spiritualität entwickeln. Da schreibt er, ich zitiere, die jungen Christen von heute sollen ruhig einen neuen Stil christlicher Frömmigkeit entwickeln und für ihn ein Recht in der Kirche fordern. Zitat Ende. Dann führt er weiter aus, dass wenn diese neuen Stile christlicher Frömmigkeit auch zu den Früchten des Heiligen Geistes, wie sie in Galater 5 geschildert werden, führt, dann ist dagegen auch nichts einzuwenden. Insofern kann ein authentisches Gebetsleben auch die Früchte des Geistes durch Gottes Gnade hervorbringen. Ja, Frucht der Liebe, der Freude, des Friedens, der Langmut, der Freundlichkeit, der Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, wie sie im Galaterbrief aufgezählt sind. Also auch diese Früchte des Geistes können im Gebetsleben wachsen und das wünsche ich Ihnen. Und um Ihnen dazu und auch zum Vertiefen des Gebetslebens weitere Tipps und Hinweise zu geben, noch wie versprochen einige kurze Literaturhinweise. Die großen Klassiker, gerade auch der Kontemplation, sind ja Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz. Die sind ohne Anleitung, also wenn man es selbstständig und alleine liest und durcharbeitet, wahrscheinlich nicht so einfach zu verstehen. Nichtsdestotrotz möchte ich es nicht unerwähnt lassen, bei Teresa von Avila zum Beispiel Die innere Burg oder bei Johannes vom Kreuz Aufstieg auf dem Berg Karmel. Was allerdings einfacher, denke ich, zu verstehen ist und was hervorragend in unsere heutige Zeit hinein übersetzt worden ist und fruchtbar gemacht worden ist, ist die Grundhaltung des kontemplativen Betens in Form des Ruhegebets nach dem Wüstenvater und Wüstenmönch Johannes Kassian. Das hat nämlich Pfarrer Dr. Peter Dickhoff hervorragend, ja, für uns in unsere Zeit hinein übersetzt. Und er hat ein Buch geschrieben, also er hat mehrere lesenswerte Bücher geschrieben, aber eins trägt den Titel Ruhegebet, ganz lesenswert. Oder auch ein anderes Buch, das Ruhegebet einüben, auch mit vielen praktischen Hinweisen. Ein anderes lesenswertes Buch von ihm lautet Bete ruhig. Man kann es natürlich unterschiedlich betonen, entweder bete ruhig oder bete ruhig. Also da sind viele fantastische Hinweise drin. oder auch ein relativ neues Buch von ihm, Wie hat Jesus gebetet? Ja, also auch hier eine Frage, die er nachgeht und von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Es gibt da auch eine Webseite zum Ruhegebet von ihm, ruhegebet.de, wo auch verschiedene Kurstermine auch angegeben sind zur Einübung dieses Gebetes, was eine Grundform des kontemplativen Betens ist, was sich im Laufe der Jahrhunderte dann später weiterentwickelt hat und worauf dann auch Teresa von Avila im Grunde rekurriert, ohne es explizit zu benennen, aber man findet hier Parallelen. Anderes Beispiel oder andere Literaturhinweis zum Herzensgebet, zum Jesusgebet, was ja gerade in der Orthodoxie und orthodoxen Kirche praktiziert wird, ein Klassiker hier auch von Emanuel Jungklausen, Unterweisung im Herzensgebet. Ja, es gibt so vieles von Henry Nouwen, gibt es noch viele lesenswerte Bücher. Eins exemplarisch genannt trägt den Titel Mit einem weiten Herzen, betend leben lernen. Hier hat er verschiedene Impulse zusammengetragen, die ja im Grunde die Grundhaltung des Herzens im Gebet für einen Lebensstil des Gebets beschreiben. Oder von einem relativ jungen Autor, sehr lesenswert, von Dr. Johannes Hartl, In meinem Herzen Feuer, also eine biografische Erzählung, wie er ins Gebet hineingefunden hat, auch mit vielen praktischen Hinweisen, sehr spannend, macht auch Lust auf Gebet, oder ein relativ neu von ihm erschienenes Buch, Einfach Gebet. Also hier sind viele verschiedene Impulse dabei von verschiedenen Autoren zu unterschiedlichen Zeiten, wo sie sicher auch noch fündig werden und einige wertvolle Impulse für ein Gebetsleben im Alltag entdecken können. Was mir aber auch noch wichtig ist dabei zu sagen, Sie müssen natürlich nicht alles lesen. Ja, das Wesentliche ist einfach und Gebet ist einfach. Von daher setzen Sie sich nicht unter Druck, sondern im Gegenteil, je weniger kopflastig man ins Gebet geht, desto besser. Und wenn es ein Buch geben soll, mit dem Sie beten lernen möchten, dann ist es natürlich das Buch der Bücher, nämlich die Heilige Schrift selbst, wo wir natürlich einen großen Gebetsschatz haben. Ja, zum einen die Psalmen, aber natürlich jedes Buch der 73 Bücher innerhalb der Heiligen Schrift, die so viel an Gebet auch hergeben, nicht nur sozusagen als vorformuliertes Gebet unserer Geschwister, die uns schon im Glauben vorangegangen sind und diese Texte geschrieben haben, sondern auch indem wir diese Schriftstellen selber sozusagen ausbeten, sodass das lebendig werden kann und dass die Heilige Schrift dann auch unser Gebetsleben und damit auch unser ganzes Leben ernährt und unterfüttert und untermauert. Ja, in diesem Sinne möchte ich Ihnen Mut machen, Sie auch ermutigen und auch einladen, wirklich in eine Gebetsbeziehung mit Gott hineinzufinden, die vielleicht auch ein bisschen davon geprägt ist, einfach das eigene Sein Gott hinzuhalten, nichts zurückzuhalten, sich voll auf ihn zu werfen, vertrauensvoll auf ihn zu werfen, auch im Alltag einige Momente oder eine feste Zeit auch der Stille zu nehmen und sich von Jesus sozusagen hineinheben zu lassen in die innertrinitarische Beziehung zwischen ihm und dem Vater im Heiligen Geist, um etwas von der Weite und Fülle zu kosten, die Gott für sie ganz persönlich bereithält und die ihrem Leben vielleicht noch weitere Fülle und Weite vermitteln kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Justin Arikal.
Das war der Kurs Null auf Radio Horeb zum Thema, wie man eine Beziehung zu Gott aufbauen und diese vertiefen kann. Wir danken ganz herzlich unserem heutigen Gast Justin Arikal aus Köln für seine hörenswerten Erläuterungen und auch Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne ab Montag bei unserem CD-Dienst kostenfrei bestellen, und zwar unter 08328 921 120. Aus dem Ausland wählen Sie bitte die 0049 bzw. die +49 vor. Die Sendung kann auch als Podcast heruntergeladen werden auf horeb.org. Von Ihnen verabschiedet sich für heute Leon Bichler aus München mit den besten Wünschen für den weiteren Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.